Hallo und herzlich willkommen zu Alle Bücher müssen gelesen werden von Miklos Varias, dem ersten österreichischen Podcast, der sich nur mit fantastischer Literatur auseinandersetzt. Und an dieser Stelle herzlich guten Abend aus Dresden, wo ich gerade bin. In jeder Woche sind zwei fantastische Bücher, die etwas gemeinsam haben. In jeder Woche, nur in dieser Woche nicht, weil nämlich wir reden über ungefähr 8 Bücher, die da was gemeinsam haben. Was diese Gemeinsamkeit ist, ist, dass das alles ein kurzer Spaß ist. Die ganzen Bücher, über die da rede, das sind wirklich Bücher in Anführungszeichen, die würden normalerweise als Novellettas laufen. Das sind Werke zwischen 80 bis 120 Seiten, also das sind unbedingt lange. Und nichts davon ist wirklich als gedrucktes Buch zu haben. Da werden wir später bei der Verfügbarkeit daraus zu sprechen kommen. Aber alle diese Werke, über die ich rede, sind sehr kurz. Und deswegen fasse ich da alle zusammen in einem Podcast. Und bevor ich auf die einzelnen Werke komme, warum das alles? Ich habe erst vor kurzem diesen Kurzgeschichten-Podcast gemacht und bin darauf zu sprechen gekommen, warum gibt es keine Kurzgeschichte im deutschen Sprachraum? Und einer der Punkte, der da aufgemacht wurde, waren einfach die Rentabilität, dass sich das nicht lohnt und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man eine Kurzgeschichte zusammen mache, übersetzen, veröffentlichen, hin und her, links und rechts und so weiter und so fort. Dabei leben wir in Zeiten des Internets und es spricht ja nichts dagegen, da eine knackige Kurzgeschichte online zu stellen und die dann für 1 Euro zu verschachern oder so. Wie das die Autoren in diesem Podcast da gemacht haben, denn keine der Geschichten, über die wir jetzt reden werden, kostet für sich genommen mehr als wie 3 Euro. Die meisten sogar deutlich weniger. Und da kommen wir auch gleich zu sprechen auf das erste Buch in dieser Sammlung. Und das wäre, oder die 3 Bücher, die stelle ich jetzt kurz mal vor, obwohl es besser ist, die stelle die Autoren vor, das passt besser rein. Ivan Erdloff, und der hat für diesen Podcast beigesteuert, Mary Shane und die lüsternen Dimensionsformwandler, voller Körpereinsatz für die Gilde. Ein Reverse-Harem Interspezies Dungeon Core Space Opera Lead RPG mit MMO-Basbau, Teil 1. Ja, da werden wir später darauf zu sprechen kommen. Wir werden es allerdings kurz Mary Shane nennen, weil das ist der längste Titel, den ich jemals in diesem Podcast hatte. Und das zweite Buch oder die zweiten Bücher, die laufen unter dem Label Judge T von Lavin Titha. Und zum Schluss noch Prosperous Demon von Keiji Parker. Da hängen auch mehrere Novellen jeweils zusammen. Und naja, ich würde sagen, fangen wir mal gleich an mit dem ersten Buch. Und das erste Buch ist, ich wiederhole den Titel nochmal zum Mitschreiben, Mary Shane und die lüsternen Dimensionsformwandler, voller Körpereinsatz für die Gilde, ein Reverse-Harem Interspezies Dungeon Core Space Opera Lit RPG mit MMO-Basbau Teil 1. Ja, bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen, das im Übrigen im Jahre 2022 am 24. Dezember erschienen ist, das wird auch noch wichtig werden. Hier erstmal zurück zum Autor. Der Autor ist Ivan Erdloff, der ist geboren 1978 in Prag, aufgewachsen in Niederösterreich, lebt in Australien, wo er versucht, sich dem Zugriff der Raiffeisenbank zu entziehen. Erfolglos, wie ich hinzufügen möchte. Der Raiffeisenbank kann man sich nicht entziehen. Nichtsdestotrotz, was sein Beruf und seine Werdegang ausgeht, da gibt es tatsächlich auf Amazon, also Ivan Erdloff, obwohl er ziemlich viele Bücher geschrieben hat, ist nicht wichtig genug, dass er Wikipedia-Seiten hat. Deswegen bin ich auf Amazon rumgeguckt und da war eine kurze Autobiografie, nehme ich mal an. Und ich habe mal die wichtigsten Sachen rausgeschrieben. Studium, Publizistik, Politik, Psychologie, Parapsychologie, war mit 21 Jahren Gemeinderat, 15 Jahre in der Politik, Lehrer für Tschechisch, hat eine Produktionsfirma aufgemacht für Videospieler, war Kleindarsteller in Fernsehfilmen, Promoter, DJ, alles Mögliche. Und was seine Bücher angeht, davon hat er einen Haufen geschrieben. Normalerweise würde ich sagen, wenn ein Buch angefangen hat. Aber in dem Fall mal eine Ausnahme. Wie gesagt, Mary Shane, ich habe es gekauft am 24. Dezember 2022, ich habe es dann im Zug gelesen auf einer Dienstreise innerhalb von 1 Stunde. Wie gesagt, das Buch ist nicht lange. Und seitdem hat der Autor noch 2 andere Bücher veröffentlicht. Also im Moment ist es der 14. März 2023. Und zwar Alte Krieger, Neue Feinde, Avatar Teil 9 und Psi-Corps 2048 auf verlorenen Posten. Auch eine Reihe, die er so schreibt. Also der Mann hat mindestens, ich glaube, 3 oder 4 Reihen am Laufen. Science Fiction, Fantasy, was auch immer. Und man müsste so um die, ich müsste das mal rechnen, so 4 mal 12, 24, 48, so 40 bis 50 Bücher geschrieben haben. Seit, ich habe keine Ahnung seit wann, seit längerem schon. Ich habe tatsächlich mehrere Bücher von ihm am Kindle, die ich mal im Laufe der Jahre gekauft habe, mit festem Vorsatz, die zu lesen. Bin allerdings nie zu irgendwas gekommen. Damit ist er nicht ganz alleine. Aber dieses Buch habe ich tatsächlich gelesen. Und jetzt sind wir da, wo wir da sind. Und wie gesagt, der Ivan Erdloff, ein ausgesprochen produktiver Autor, der da eben produziert. Und auch jemand, den ich folge auf Twitter, wo er relativ viel über seine Schreibarbeit schreibt. Vor allem über den finanziellen Teil von dem Ganzen. Denn auch wenn Ivan Erdloff da jetzt nicht unbedingt der bekannteste deutsche SF-Autor ist, ist er zumindest mal erfolgreich. Zumindest wenn man sich die Amazon-Bewertungen seiner Werke anschaut, der bekommt durch die Bank so 200 bis 300 Bewertungen für jedes Buch, das er da veröffentlicht. Und das ist schon relativ üppig für einen deutschen SF-Autor oder Fantastik-Autoren. So, jetzt kommen wir aber zum Cover. Das Cover ist nicht so wahnsinnig bemerkenswert. Das ist so eine Tussi, die von einem grünen irgendwas steht und hinten greifen Monsterhände heraus. Schaut aus wie von der AI gemacht. Ist es wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Also das Cover gibt nicht so wahnsinnig viel her, aber es gibt einen guten Eindruck zusammen mit dem Titel, worum es in diesem Buch geht. Also, dass eine falsche Etikette aufgeklebt worden ist, kann ein Buch niemand vorwerfen. Da bekommt man genau das, was man da angekündigt bekommen hat. Und was man angekündigt hat, ich sage es noch einmal, Mary Shane und lüsternden Dimensionsformwander, voller Körpereinsatz für die Gilde, ein Reverse Harem, Interspecies, Dungeon Core, Space Opera, Lit RPG mit MMO-Basbau. Ja, da ist eigentlich alles drinnen, was man so kennt, um es mal so zu sagen. Und da fragen wir natürlich, wo spielt das Ganze und wann spielt das Ganze? Das Wo ist schnell erklärt. Es spielt in Bayern nach der Zombie-Apokalypse. Und das ist jetzt aber bloß der Überbau für den Ganzen. Und so hat sich eine Gruppe von Menschen zurückgezogen in irgendeine alte Brauerei-Schloss, die dort zu einer Festung umgebaut worden ist. Es hat die Apokalypse gegeben, die Leute laufen draußen als Zombies herum und machen TikTok-Tänze und was weiß ich was alles. Wir haben also diese Gruppe, die in dieser Brauerei festhängt und Supply-Runs macht und was weiß ich was alles. Und unsere Hauptprotagonistin, das ist eben Mary Shane, die ist eben damit beschäftigt, dort Zombies abzuwehren. Aber worum es in diesem Buch eigentlich geht, das ist ihre Freizeitbeschäftigung. Und zwar schaut es so aus, dass es das Internet immer noch in Resten gibt. Und weil diese Zombie-Apokalypse in der Zukunft stattgefunden hat, gibt es auch noch irgendwo ein Rechenzentrum, das von einem Mikrofusionsreaktor betrieben wird. Und auf diesem Rechenzentrum drauf läuft ein Computerspiel. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Das spielt im Prinzip keine großartige Rolle. Und das ist das, worum es da geht. Das kann man sich so vorstellen, wie vielleicht, wie heißt der Scheiß noch schreibt, dieses isländische Ding. Habe ich schon vergessen. Macht da keinen Unterschied. Aber die ist das, dass da ein MMO draufläuft, wo man mit Raumschiffen herumfährt, Basen baut, auflevelt, Ressourcen sucht und so weiter und so fort. Und das hat Mary Shane, die im wirklichen Leben anders heißt, aber das spoilere ich da nicht, das hat die eben vor. Also sie geht da rein ins Spiel, sie beschleunigt sich selber um den Faktor 100, also dass eine Spielstunde, eine reale Stunde 100 Spielstunden ist, und macht sich daran, eine Basis zu bauen. Und bekommt ein Raumschiff und bekommt den einzigen nennenswerten zweiten Charakter in diesem Buch zugeteilt. Das ist eine KI, die in Form von einem Pet auftaucht. Also in einem MMO ist es eben so, dass die Spieler Pets haben. Das ist bis in die Zukunft gesponnen. Da ist dieses Pet nicht nur halt einfach nur ein Tierchen, das einem hilft oder so. Das ist eine KI, die sich ihrer selber selbstbewusst ist, die halt in dieses Spiel reinprogrammiert wurde, die allerdings weiß, dass sie in einem Spiel ist und die weiß noch was anderes Sachen. Sehr witzige Idee, vielleicht die beste Idee in dem ganzen Buch drinnen. Und die beiden machen sich eben auf, und da spoilere ich jetzt die Story so weit, wie ich spoilern will. Sie macht sich auf aus dem Planeten, baut dort eine Basis, das ist dieser MMO-Basis-Teil von dem Ganzen, und öffnet das Tor zur Hölle. Das findet sie nämlich auf diesem Planeten. Und bis dahin erzählt die Geschichte, danach höre ich auf. Die Geschichte ist ungefähr 150 Seiten lang. Wenn man sich jetzt fragt, ist das jetzt genügend Abwechslung drin? Passiert eigentlich zu viel Abwechslungsreiches und so weiter und so fort? Ja, da passiert ein Haufen Abwechslungsreiches in dem Buch. An Abwechslung kann man sich da gar nicht beklagen, also die Abwesenheit davon. Es ist ein Buch, in dem auf sehr wenig Plätzen sehr viel passiert, so sehr wenig passiert. Und, Entschuldigung. Auf sehr wenig Seiten passiert sehr viel, so wird das Schuh raus. Und der Autor, also Ivan Ertov, der kennt offensichtlich sein Publikum. Und er liefert solide ab. Und da springt man es gerade zu die High und zu die Lola, zu den Ganzen. Da werden sie großartig drüber reden, weil es ja eine kurze Geschichte ist. Nichtsdestotrotz haben wir aufgeschrieben als Highlight. Ivan Ertov weiß genau, auf welcher Knöpfe er drücken muss und welche Kundschaft er bedient. Und Grüner Wittliner. Grüner Wittliner kommt in diesem Buch vor und das freut mich als Österreicher. Grüner Wittliner sollte sehr viel bekannter sein, ein Getränk der Könige, um es abzukürzen. Und was die Lowlights angeht, es gibt keine Lowlights. In diesem Buch bekommt man genau das, wofür man bezahlt hat, und man bezahlt ja nicht viel dafür. Und was jetzt die anderen angeht, die anderen Elemente in diesem Buch drin, das Tor zur Hölle, ein wichtiges Konzept, erinnert mich an Charles Stross, der hat Ähnliches geschrieben in seiner Laundry, in seinen Laundry Files. Wie gesagt, oder nicht wie gesagt, aber dieses Buch glänzt mit teilweise besseren Ideen, als wir drinnen hätten sein sollen. Also dieses KI-Ding, dieses KI-Pad und dieses Tor zur Hölle, das sind eindeutig bessere Ideen, als wie man in solch kurzen Stück fantastischen Literatur erwarten würde. So, nun haben wir aufgeschrieben, nichts mehr. Erinnert mich an 88 Names von Matt Ruff. Tatsächlich. Bevor ich nochmal 88 Names von Matt Ruff lesen würde, würde ich dieses Buch noch 10 Mal lesen, weil es nämlich kürzer und besser ist. 88 Names war ziemlich eine Enttäuschung, aber na gut, so viel dazu. Kann man noch irgendwas über dieses Buch von Ivan Ertov sagen, ohne noch irgendwas zu spoilern? Nein, kann man nicht. Wie gesagt, Ivan Ertov hat unterhaltsame Literatur geschrieben. Ich kann mich erinnern, ich bin im Zug gesessen, habe nicht genug gewusst, was ich anfangen soll mit meiner Zeit, und ich habe mich dann dafür entschlossen, dieses kurze Ding zu lesen, und tja, das war keine Enttäuschung. Also ich wurde für 1-2 Stunden sehr gut unterhalten und ich reue das Geld nicht. So, kommen wir zur Amazon-Kritik zu sprechen. Und da hat dieses Buch bekommen beachtliche 4,1 Sterne von 105 Bewertungen auf dem deutschen Amazon. Und was die negativste Kritik war, der Autor hat das wohl wegen einer verlorenen Wette geschrieben. Dem stimme ich zu. Ich habe keine Ahnung, was der Mann da getrieben hat. Ich nehme an, dass seine anderen Bücher ernsthafter sind oder besser sind oder was auch immer. Und was aber noch in der Kritik drinnen war, was ich unterstreichen kann, Ivan Ertov hat einen guten Stil. Ich habe schon einige deutsche Autoren gelesen, also Newcomer und Leute, die sich wenig verkaufen, das ist irgendwas alles. Und da ist Ertov ganz klar ein schönes Stück drüber. Auch wenn das, was er schreibt, da drin ein ziemlicher Trash ist, sieht man, dass der Mann weiß, wie man eben eine Story erzählt, wie man Sachen aufbaut und wie man dafür sorgt, dass Dinge passieren. Deswegen möchte ich an dieser Stelle schon mal andere Bücher von Ivan Ertov empfehlen. Wenn man Lust hat auf sowas, dann ist man wahrscheinlich gut aufgehoben dort. So, kommen wir jetzt zum zweiten großen Block in diesem Podcast. Und das wäre Judge D von Lavin Titha. Und das ist erschienen von 2020 bis 2022 und sind in dem Fall 5 Novellettas oder was auch immer, 5 kurze Irgendwas. Und auch da kurz zum Autor, bevor wir über die Bücher reden. Der Name ist Lavin Titha, den ich bestimmt falsch ausspreche. Der wiederum ist geboren 1976 in Israel. Vom Beruf ist er Autor, das mutmaße ich, weil Wikipedia nicht mehr steht. Und was er eben geschrieben hat, einiges. 2011 ist er eben, hat im Aussehen recht mit dem Buch Osama, was ziemlich abgefahren war, aber ein ziemlich langsames Facing hatte. Und 2016 da veröffentlicht Central Station. Das ist ein Buch, das man immer noch erwähnt bekommt oder auf Goodreads sieht. Und er hat eben diese 5 kurzen Novellettas rausgeworfen, die alle so zwischen 40, 60, 80 Seiten lang sind. Und die heißen namentlich, und dabei habe ich die jetzt übersetzt, weil das nämlich auf Original im Englisch war, Judge D und die Grenzen des Gesetzes, Judge D und die drei Tode des Barons von Werdenfels, Judge D und das Mysterium des verschwundenen Manuskripts, Judge D und der Gefangene von Montamare, Judge D, die sieben Vampire. Was die Cover angeht von den ganzen, die schauen alle relativ gleich aus und das war ein Grund, warum ich die gekauft habe. Der eigentliche Grund, warum ich das gekauft habe, ich war auf der Suche nach einem Judge D Roman, weil ich die immer wieder lese zum Reinstreuen. Und habe Judge D eingetippt und habe diese Dinger da von Lavin Tita gesehen und der Name ist mir Begriff. Ich habe den tatsächlich schon besprochen in diesem Podcast, das war für Osama. Osama hat das nicht so gefallen. Obwohl ich sagen muss, dass ich mich an dieses Buch immer noch erinnere, nach all den Jahren. Also für irgendwas muss es schon gut gewesen sein. Nichtsdestotrotz, ich habe nach Judge D gesucht und ich habe diese Bücher gesehen von Lavin Tita, der ein bisschen Judge D-Figur in die in andere Zeit transportiert und was damit macht. Ich habe es gekauft und ich habe dann eins nach dem anderen gekauft und ich habe es gelesen und ich war amüsiert und gut unterhalten. Aber es ist meine Frage, worum geht es denn da jetzt? Entschuldigung, wie schauen die Bücher aus? Das Cover, wie gesagt, auch das, da war eine KI dahinter, zumindest erinnert es mich daran. Oder ein Künstler, der da irgendwie das Ganze relativ in comichaften Stil zeichnet, darauf zu sehen, Judge D als Vampir im Hintergrund, Monde, Totenschädel, solche Sachen. Judge D selber in einem Mantel mit rotem Innenfutter, man kennt das ja, schaut ziemlich Dracula-mäßig aus. Und man schaut das Cover einmal an und dann erkennt man es aus. Das hat eine relativ große Wiedererkennungswerte. Und wie gesagt, wie ich dazu gekommen bin, ich habe es schon erwähnt, ich habe nur Judge D gesucht und habe diese Bücher gefunden, habe es mal gelesen und war relativ gut daran unterhalten. So, man spielt sich die Frage, wann und wo spielt das Ganze? Das Ganze spielt in Europa. Und zwar ist es so, dass Judge D da durch die Gegend reist. Er war schon in England, er war in Deutschland, aber es ist oft in Italien, Frankreich, also er reist in Europa herum. Und wieso macht er das Fragezeichen? Ganz einfach, weil Judge D ein Vampir ist. Und als solcher arbeitet er für, das Konzil der Vampire, sagen wir es mal so, für die Vampirgesellschaft. Also darauf wird so mittelmäßig eingegangen in diesen Stories. Was man da vielleicht wissen muss, oder diesen Hintergrund, den ich da liefere, der im Buch nicht drinnen ist. Bei Judge D handelt es sich um diese Figur eines holländischen Autors von einem chinesischen Richter, der im alten China Fälle aufklärt. Und die Prämisse, die in diesem Buch nicht erwähnt wird, aber das müssen wir halt so dazu denken, ist, dass dieser Richter irgendwann von einem Vampir gebissen wird, sich in einen Vampir verwandelt und durch die Welt reist, um das Gesetz der Vampire durchzusetzen. Denn was dieser Judge D macht eben, das ist genau das, er ist ein abgesandter, berufener, befohlener, der sich mit Vampirgesetzen auseinandersetzen muss und Streitfälle und Morde zwischen unter Vampiren klären muss. Er muss hinzufügen, also Vampire sind unbedingt die nettesten Leute, die bringen dauernd irgendjemanden um, also das ist quasi ihr Daily Business. Und es gibt halt so Vampirregeln, nach denen man leben muss oder nicht. Und Judge D, wenn er überhaupt irgendwas ist, wenn man eben die Bücher kennt, die Alten von ihm als Konfuzianer, er ist eben bedacht um die Stellung des Individuums in der Gesellschaft, um die Durchsetzung der Regeln, um diese Gesellschaft zum Laufen zu halten und so weiter und so fort. Und so passiert es in diesen Büchern eben auch. Und da muss man sagen, dass Lavin Tita bei diesen Büchern das alles nachempfunden hat, nach zumindest in einigen Fällen mir bekannten Kriminalromanen. Da war eine Agatha Christie-Analogie drinnen, da war eine Umberto Eco-Analogie drinnen, also der Name der Rosa, das war eine von diesen Kurzgeschichten. Und wir haben immer halt diese Situation, dass dieser Judge D einen Auftrag bekommt, hinberufen wird zu einem Schloss, zu einem Kloster, zu einem irgendwas und sich dort eben mit mit Verbrechen auseinandersetzt. Obwohl es natürlich nicht normale Verbrechen sind, sondern Vampirverbrechen. Ein schönes Beispiel ist da vielleicht die drei Tode des Barons von Werdenfels. Da haben wir den Baron von Werdenfels, der irgendwann einmal gestorben ist. Bloß sind zur gleichen Zeit drei andere Vampire in diesem Schloss und alle beanspruchen für sich, dass sie den Baron eben getötet haben. Weil nach Vampirgesetz, wenn ein Vampir einen anderen Vampir tötet, dann geht der Besitz von diesem Vampir auf den Mörder über. Und in dem Fall ist es eben die Frage, wer eben den Baron wirklich ermordet hat, sondern eben Auch das ist halt die Frage, wer ihn ermordet hat. Allerdings haben wir eben drei Leute, die behaupten, der Täter zu sein. Und in anderen Geschichten ist das ähnlich. Zum Beispiel die sieben Vampire haben halt eine Reisegruppe von sieben Vampiren, wo es immer wieder zu Todesfällen kommt. Ein Vampir stirbt, aber warum? Was steckt da dahinter? Was ist die Absicht? Und obwohl wir nicht so viel erklärt bekommen in diesen Büchern, was da eben der Hintergrund ist, also weder über den Hintergrund von Judge Dee, dass der eben ein untoter uralter Chinese ist, auch bekommen wir wenig über diese Vampirgesellschaft und über diese Vampirgesetze eben erklärt. Nur eben das, was wir wissen müssen, um diese Geschichte zu erzählen. Führt dazu, dass wir das schöne, abgesteckte, trockene Kriminalfälle haben. Nur eben nicht menschliche Kriminalfälle, sondern vampirische Kriminalfälle. Verstöße gegen das vampirische Gesetz. Obwohl es da nicht so viele vampirische Gesetze gibt. Also, na gut, aber wir müssen drüber reden. Aber alles in allem hat mir das Ganze sehr gut gefallen. Und gibt es da irgendwas Besonderes oder irgendwas, worüber reden sollte? Nein. Ich habe schon alles erzählt, was uns sollen ist. Gibt es noch Elemente, über die ich reden müsste? In der Kürze liegt die Würze, es wird nichts erklärt. Lowlights, ich kann mich kaum mehr an manche der Storys erinnern. Ja, ich habe diese fünf Geschichten nur kurz hintereinander gelesen. Da sind mir ein paar hängen geblieben, also das mysteriöse Manuskript der Baron von Werdenfels, die sieben Vampire auch. Nur bei den zwei anderen Geschichten könnte ich jetzt nicht mehr sagen, warum es so gegangen ist. Obwohl die alle zumindest solide erzählt worden sind. Ich kann mir nur vorstellen, dass da Lavin Tita über die nächsten 5 Jahre jedes Jahr da so eine weitere Story raushauen wird und das irgendwann auch mal das Sammelband veröffentlicht. Das war nämlich nett. Den würde ich mir vielleicht sogar kaufen, wer weiß das schon. Aber das ist vielleicht mal ein interessantes Herangehensweise an eine Veröffentlichungsstrategie. Dass man einfach die Bücher, diese Geschichten nach und nach raushaut und dann einen Episodenroman hinten nach draus macht. Na gut, aber es ist nur eine Vermutung. So. Haben wir die Amazon-Kritik, da dieses Buch bekommen, zumindest das erste davon. 4,3 Sterne von 159 Bewertungen auf dem deutschen Amazon. Und die einzige 3-Sterne-Kritik, die da schlecht war. Entertaining Stories about a Traveling Vampire. Ich kann da nur annehmen, dass der oder diejenige, die diese Kritik verfasst hat, über die Natur von John Stee nichts weiß oder über diese literarische Vorlage, über diese Figur, die das eben ist. Sonst hätte er das eben erwähnt, dass er da viel von diesem Wesen und der Art und Weise, wie er eben Verbrechen aufklärt, einfließt in diese Geschichte. Also deswegen, Entertaining Story about the Traveling Vampire ist ein bisschen untertrieben. Da steckt schon ein bisschen mehr dahinter bei diesen Geschichten, aber na gut, belassen wir es mal dabei. So, kommen wir jetzt zum besten der drei Bücher oder den Büchern und das wäre Prosper's Dämon bzw. Inside Man von Keiji Parker. Erschienen sind die Bücher, hätte ich mir aufschreiben sollen, habe ich schon vergessen. Ich meine 2018 oder so. Ich habe sie tatsächlich schon damals gekauft, auf der SF-Rundschau waren die immer erwähnt. Ich habe mir das deswegen gekauft es ist so, da muss auch kurz mal über den Autor reden, bevor ich über den Rest rede. Der Autor ist Keiji Parker, der ist 1961 geboren in London. Beziehungsweise ist das Synonym von dem Mann. Eigentlich heißt er Tom Holt. Der hat Bücher so veröffentlicht unter beiden Namen. Hat sich nur irgendwann später herausgestellt, dass eben Keiji Parker und Tom Holt die gleiche Person sind. Die schreiben, oder ja, wo es die eine Person anfängt und die andere, da gibt es wahrscheinlich Marketing-Unterscheidungsmerkmale. Bei Tom Holt handelt es sich offensichtlich um einen Mann, der eine solide, klassische Bildung erfahren hat. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Und vieles in seinen Büchern befassen sich mit Göttern unter anderem, also mit Götterwäldern, mit Göttern Pathions, mit Geschichten, die raus gemacht und gestrickt werden. Das fängt an mit 1987 mit dem Buch Wir haben sie uns irgendwie größer vorgestellt. Das war eine Behandlung von dem Ring der Nibelungen neben Nibelungen. Da wurde da aufgearbeitet in einer Fantasy-Parodie und das gar nicht mal schlecht. Wobei man sagen muss, dass 1987, also die ganze Zeit der 90er Jahre, das war die hohe Zeit der mehr komische Fantasy, der hat man immer zur Bahnhofsbibliothek, ja, Bahnhofsbibliothek, Bahnhofsbuchladen gehen können und sich da ein komisches Fantasy-Buch kaufen können. Es war immer irgendein Neues da. Entweder war es Tom Holt, Terry Pratchett, Craig Shaw Gardiner, Robert Asprin und wie die noch alle geheißen haben. Ich habe die meisten schon wieder vergessen, glaube ich. Aber da waren üppig viele dabei. Esther Frischner und ja, die sind alle weg und vergessen und verschwunden. Es ist irgendwie Kurzgeschichte. Da gibt es ein Loch in der deutschen fantastischen Szene, wo früher mal irgendwas war. Die komischen, fantastischen Romane, puff, gone, weg. Nur eine Erinnerung. Und ich hoffe, dass mal irgendwann wiederkommt. Und wenigstens Tom Holt ist noch aktiv. Der schreibt heute immer noch. Obwohl er heute nicht mehr die Romane schreibt, die er damals auf diesen Bahnhofsbuchhandlungen verkauft hat. Die waren damals auch unterhaltsam, aber K.G. Parker hat sie weiterentwickelt. Und er hat in den letzten Jahren einen Hit gelandet mit 16 Wegen, eine für eine belagerte Stadt zu verteidigen. Da ist er wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt, sagen wir es mal so. Und dieses Buch habe ich tatsächlich schon länger auf meinem Kindle gehabt. Hier wie so viele Bücher schon vor Jahren gekauft und dann doch nicht gelesen. Ich habe es dann im Anschluss gelesen an 16 Wege, um einen Belag der Stadt zu verteidigen. Und dann habe ich mir noch Inside Man runtergesogen und dann noch The Devil You Know und dann noch Hearing of the Wings of an Angel und das alles. Also der Mann kann tatsächlich schreiben und vor allem das, was er schreibt, das ist einzigartig oder zumindest mal herausragend. Also es ist nicht unbedingt der übliche Fantasy-Parodien-Autor, sondern jemand, der sich da durchaus eigene Ideen hat und das Ganze schön umsetzt. Nichtsdestotrotz komme ich jetzt gerne mal auf das Buch zu sprechen. Und zwar handelt es sich da um zwei Bücher, die im direkten Zusammenhang stehen, obwohl beide ich da nicht sagen kann, wie viele andere Kurzgeschichten noch in dieser Welt spielen. Theoretisch alle davon, wer weiß das schon. Also ich lese gerade Tearing of the Wings of an Angel, das ich nicht extra besprechen werde, deswegen da auch kurz anschneiden werde. Und ja, auch das ist möglich, dass es in dieser Welt spielt. Und na gut, okay, reden wir jetzt aber kurz mal über dieses eine Buch, Prosper's Dämon. Da kommen wir erstmal auf das Cover zu sprechen. Und das Cover ist ganz klar eins von den besten überhaupt. Es schaut wunderbar aus. Also an dieser Stelle gleich mal das Smartphone aus der Tasche nehmen und Prosper's Dämon googeln. Das Cover ist eine menschliche Figur, also eine menschliche Gestalt in einer Barocktracht mit so einer weißen Halskrause und dort der Kopf sein sollte das eine schwarze Rauchwolke. Und das ist doch schon ziemlich ansprechend. Und ja, das Frage, wo und wann spielt das Ganze? Was das Wo angeht, das ist wieder so, ja, wie bei. Nicht wie bei, aber es spielt in einer pseudo-italienischen Gegend, also nicht unbedingt in Rom, aber irgendwas, was so italienisch daherkommt oder vielleicht so in dieser Gegend spielt. Und was die Zeit angeht, ich glaube, da lege ich meinen Finger auf den Übergang vom Mittelalter in die Renaissance, in die Aufklärung. Warum, da werde ich auf die Figuren zu sprechen kommen, aber so, das ist ungefähr der Zeitpunkt, in dem das Buch da anzusiedeln ist, schätzumativ, obwohl da keine Jahreszahlen zu nennen ist und weil es nicht wirklich unsere Welt ist. Was es in dieser Welt aber gibt, das sind Dämonen. Dämonen, was ist das? Ein Dämon ist eben, tja, eine kleine geistige Wesenheit, die sich in den Köpfen von Menschen einnistet und dort Unheil anrichtet und Schaden und Schmerzen und Scheiße. Und Dämonen sind eben unzerstörbar. Das heißt, die können nur ausgetrieben werden, aber weil sie nicht vernichtet werden können, tauchen sie immer wieder auf. Und wer sich um diese Leute und diese Dämonen kümmert, das ist ein Exorzist, der in der Ich-Perspektive schreibt. Also dessen Bericht das eigentlich ist, der das in Ich-Perspektive abgeschrieben hat. Und was diesen Exorzisten eben auszeichnet, ist, er ist immun gegen diese Dämonen. Da gibt es eine natürliche Immunität und wenn man die eben hat, dann kann man nicht von Dämonen besessen werden, man kann sie eben austreiben und so weiter und so fort. Und das alles ist aber nicht wahnsinnig schön und nett. Es kann durchaus vorkommen, dass da, wenn ein Dämon ausgetrieben wird, das Gehirn zu Mus wird, dass die Leute sterben, verrückt werden, schwachsinnig werden und was weiß ich was alles. Das alles ist kein schöner Job, weil den eben dieser Exorzist da verrichtet. Und die Dämonen hassen ihn auch, weil für Dämonen ist das eben auch mit Schmerzen verbunden und ja, da gibt es einen Krieg zwischen diesen Dämonen und diesen Dämonenaustreiber. Und das zeigt sie am schönsten, vielleicht auf den ersten Seiten von dieser Novelette, die da anfängt, wie nämlich dieser Exorzist aufwacht und neben ihm liegt eine junge, wunderschöne Frau mit durchgeschnittener Kehle im Bett, die ihn eben ein Dämon untergeschoben hat, weil nämlich, tja, ihn das quasi ärgert. Das war es doch schon wieder. Also für diese Dämonen bedeuten Menschenleben nicht unbedingt irgendwas. Und den Exorzisten können sie nicht direkt angreifen, das sind bei uns indirekte Mittel. Und die ganze Welt ist ziemlich amoralisch. Also diese Dämonen sind mörderische Bestien und dieser Exorzist, der ist auch nicht gerade viel besser. Der ist nicht gerade zimperlich im Umgang mit seinen Mitteln, was er eben einsetzt und so weiter und so fort. Und er macht sich eben auf Reisen aus Gründen und er landet eben auf einem Hof von irgendeinem regionalen König. Und dieser König ist eben Prospers und der ist von einem Dämonen besessen. Und das ist ein scheiß Problem. Das liegt nämlich daran, dass, wie gesagt, dieser Exorzist diesen Dämonen entfernen könnte, aber eine gute Chance ist, dass eben dieser König dabei stirbt, was wiederum Stress macht für den Exorzisten und so weiter und so fort. Und das Ganze, die ganze Exorzismusgeschichte ist eben nicht unbedingt eine exakte Wissenschaft, sondern, und das bekommen wir erklärt, das ist sehr viel Ermessungsgrundlage. Und dieser Prosper, dieser Dämon verfolgt natürlich schlimme Mittel und Ziele, wobei er, wie soll ich das jetzt sagen, nicht die ganze Zeit über böse ist. Also das, was der Dämon da tut oder lässt, das ist zumindest mal auf offensichtlicher Weise okay und bringt die Menschheit voran. Wenn ich jetzt sage, dass dieses Buch zwischen Renaissance und Mittelalter spielt, dann ist eben dieser Exorzist jemand, der im Mittelalter feststeckt oder so, wie auch immer, weil Dämonen gibt es anscheinend wirklich. Nichtsdestotrotz haben wir dieses Zeitalter der Aufklärung, wo eben Dämonen die Existenz abgesprochen wird und einer dieser Aufklärer ist eben Prosper, der von diesen Dämonen besetzt wird. Und der macht eben noch andere Sachen. Also dieser Prosper gilt eben in dieser Welt als absolutes Ausnahmegenie, als Künstler, Philosophenkönig und so weiter und so fort. Und was er eben macht oder machen will, ist eben, er will ein Bronzepferd machen, also eine Statue von einem Bronzepferd, weil nämlich aus Gründen, um zu zeigen, dass Menschen das eben können. Also es gibt da bekommen wir eine Einführung in die Metallurgie, in die Herstellung von Bronzestatuen, also wie man die eben macht und was da eben das Limit ist und so weiter und so fort. Und eines der Ziele, die dieser Demo verfolgt, er will eine Bronzestatue bauen, die größer ist als alles andere, was jemals gebaut worden ist. Also etwas, das eigentlich unmöglich ist und aus Gründen, die wir eben nicht wissen. Weil diese Statue an sich ist jetzt nicht unbedingt gut oder schlecht. Das Einzige, was wir eben wissen über diese Statue, ist, dass ein Dämon dahinter steckt, der diese Statue gebaut haben will. So kommt das dann eben, dass dieser Exorzist da diesen Dämon hilft, dass ein Haufen moralisch fragwürdige Sachen passieren und wir am Ende dann einen relativ interessanten Twist reinbekommen. Und diese Story hat mir eben gereicht, dass ich da eben den zweiten Teil besorgt habe. Inside Man, das ist dann im Prinzip die Geschichte des Dämons, was der eben macht und was wir eben die Welt sieht. Und die haben wir dann die anderen Keiji Parker-Geschichten gekauft, die eben alle zumindest mal moralisch auf sehr dunkelgrauen Grund stehen. Das ist schon bei 16 Wege eine belagerte Stadt zu verteidigen so, dass da die Figuren nicht unbedingt diese Happy-Go-Lucky-Fantasy-Parodie-Typen sind, die nichts Böses tun, nichts Böses denken, nichts Böses irgendwas. Da sind schon ein paar Highlights darunter, wie die eben die Welt sehen und wie die eben die Welt formen und wie sie auf die Welt einwirken. Und moralisch fragwürdige Entscheidung ist noch das Wenigste, was ich darüber sagen kann. Und bei Prosper's Demon ist es so, die Geschichte hat mir einfach weggehauen. Das war ganz klar das Beste, kurze Ding, was ich in diesem Zusammenhang da gelesen habe. Und leider kann ich da nicht viel mehr drüber reden, ohne irgendwas zu spoilern. Deswegen, mal schauen, irgendwas vergessen, eine Statue wird gebaut, amoralische Welt, der moderne Erzählstil. Da werde ich vielleicht noch später bei diesen Kritiken drauf zu sprechen kommen. Aber eine Sache, die mir gefällt an Keiji Parker ist, auch wenn diese Geschichte in den, 1500 herum spielt, die Art und Weise, wie der Protagonist das Ganze erzählt, das ist jetzt modern gehalten, ohne dass es übermodern, also so parodienhaft wirkt. Es wirkt einfach wie ein frischer Wind, der normalerweise, wenn wir so einen historischen Roman haben, dann ist das alles, die Leute versuchen irgendwie den Stil der damaligen Zeit zu imitieren. Und das ist alles so bleiern, schwer, langweilig, staubig, abgeschmackt. Und genau die Sprache, da ist Keiji Barker, es ist ein frischer Wind, der nur durchweht und der alles sehr viel erfrischender ist. Also, wenn ich das zurückgehen muss auf diese 16 Wege, ich nehme nur an, dass dieses Buch vor allem deswegen sich so gut verkauft hat, wegen dem Titel, weil da sieht man es ja irgendwie, es schaut aus wie so ein Ratgeberbuch, also wie ein mittelalterliches Ratgeberbuch, wie man sich eben gegen eine Belagerung verteidigt. Und diese Art der Sprache, das zieht sich durch das ganze Buch von Keiji Barker, also natürlich, das zieht sich durch und man hat immer den Eindruck, dass wir eben da irgendwas Frisches bekommen. Wir haben zwar gleichzeitig das Gefühl, dass das dort und damals spielt bei einer Belagerung von einer Stadt, vielleicht vor Byzanz oder was ich was alles, aber gleichzeitig haben wir eben das Gefühl, dass da das Ganze frisch und nicht angestaubt ist, nicht abgeschmackt. Und genau das gleiche Gefühl haben wir eben bei Prospers Dämon auch. So, komme jetzt auf die Dings zu sprechen, auf die Amazon-Bewertungen und da das Ganze bekommen, Moment mal, ja, 4,2 Sterne von 832 Bewertungen auf dem deutschen Amazon. Was die Amazon-Kritik angeht, kurz, aber teuer. Das ist etwas, was ich noch nicht unterschreiben kann. Da steht da mehrmals drinnen, tatsächlich kostet dieses Buch als E-Book plus 3,99 €. Und wenn man es aber gedruckt kaufen würde, dann wäre dieses kleine, dünne Büchlein unerschwinglich teuer. Aber auch später drauf. Aber die meisten Kritiken beziehen sich eben drauf, kurz, aber teuer. Und eine Kritik, verwirrender Plot und pseudomoderne Sprache. Und zwar mal besonders rausgeschrieben, Corporation, the next big thing. The next big thing, das habe ich tatsächlich überlesen. Das ist diese Apple-Dings-Layer. Also wenn Apple irgendwas neu erfindet, wie zum Beispiel USB-C-Schnittstelle, dann ist das the next big thing. Man weiß es ja schon, wie es läuft. Und ja, das ist eben in diesem Buch drinnen. Das ist eben diese moderne Sprache, die da drinnen ist. Obwohl Next Big Thing an sich ist jetzt nichts, einfach, ich habe es überlesen tatsächlich. Ich habe es auch gelesen, ich habe es überlesen, ich habe nichts dabei gedacht. Aber es ist irgendwie so der frische Wind, der durch diese Bücher durchweht, dass einfach da, solche Phrasen unter anderem eingebaut werden, wo sie nichts Böses tun. Aber das ist anscheinend manchen Leuten schon zu viel. So, kommen wir jetzt zum Vergleich zwischen den Büchern. Tja, alle sind kurz, alle kosten wenig Geld und alle sind vielleicht ein Geschäftsmodell für Buchveröffentlichungen der Zukunft. Dass man einfach öfters mal irgendwas raushaut, was kürzer ist, was knackiger ist, was Leute ja konsumieren können und was weniger kostet als E-Book. Was gleich zur Verfügbarkeit und Preis von den ganzen angeht. Und zwar kostet die Judge D-Bücher 1,75 € pro Stück. Ivan Erdloff, der Dämon, der kostet 2,99 €. Entschuldigung, Ivan Erdloff, das ist die Mary Shane, die kostet 2,99 €. Der Keiji Barker, der Dämon, der kostet eben auch 2,99 €. Und bei Dings bei Barker ist das so, der haut zumindest ein, zwei, dreimal im Jahr solche kurzen Dinger raus, die eben, konsumierbar sind und nicht viel kosten. Und dann habe ich geschaut, es gibt natürlich schon einen Dings, einen Sammelband für Kurzgeschichten. Ja, so macht man das. Also so funktioniert das vielleicht mit dem deutschen Kurzgeschichtenmarkt, dass die Leute weniger Geld öfters für kürzere Werke ausgeben würden. Ich würde das unterstützen. So, und das soll es dann auch gewesen sein für die Woche. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Thema, Stil, Overall, ähnliche Bücher, da ist mal aufgeschrieben. Tja, wenn man jetzt Mary Jane gelesen hat von Ivan Erdloff, welche anderen Autoren schlagen die gleichen Kerben? Natürlich Ivan Erdloff. Der andere, der mir noch einfallen würde, ist Dirk van den Boom, der eben da auch pro Jahr 1, 2, 3 kürzere Bücher rausschmeißt, also Kaiserkrieger und was weiß ich, was noch alles, der letzte General, solche Sachen. Auch Ivan auch Dirk van den Boom, großer Mann, was die Dings angeht, die Vermarktung seiner Bücher. Dann haben wir aufgeschrieben, wenn man sich für Judge D interessiert, dann sollte man auf alle Fälle die Originalbücher von Robert van den Guijk gelesen haben, über diesen chinesischen Richter, der in der chinesischen Vergangenheit interessante Mordfälle aufklärt, dann funktionieren auch diese Vampirnovellen von Lavin Tithar besser. Und was man bei Keiichi Barker aufgeschrieben hat, ja, der Mann hat üppig viel geschrieben und es freut mich, dass er immer noch produktiv ist und Sachen rausschmeißt und dass die auch gelesen werden und dass die fantastische, dass die komische Fantastik immer noch einen Stand hat in dieser Welt. Zumindest auf Englisch, auf Deutsch. Na gut, okay, belassen wir es dabei. Ich würde sagen, das war's dann für die Woche. War ein kürzerer Podcast, auch nicht schlecht. Vielen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr suchen, ABMGW, Twitter, Goodreads, FS-Fan. Vielen Dank und bis bald einmal. Auf Wiederhören.